Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, wir kommen hier zum zweiten Teil vom heutigen Lokalmagazin. Wir befinden uns jetzt im Interviewteil. Und zwar haben wir hier die Band No Sports, beziehungsweise einen Teil von No Sports. Möchtet ihr euch vielleicht ganz kurz mal vorstellen?
Hallo, ich bin die Moni von No Sports.
Hallo, ich bin der Micha. Ich habe auch einen Künstlernamen. Da kennen mich vielleicht auch manche Leute als D-Mark Dollar. Ich bin der Sänger, Gitarrist und bin auch der Gründer der Band.
Genau, dann kommen wir vielleicht auch direkt rein ins Thema. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon als Band?
Wir feiern dieses Jahr tatsächlich unser 40-jähriges Jubiläum, unser 40-jähriges Bestehen. Also als Gründungsjahr nehmen wir 1985. Das macht dann die 40 Jahre aus. Die Band hat vorher schon zusammen gespielt, aber wir haben 85 genommen, das war das Jahr der Namensgebung. Also seitdem heißen wir No Sports und deswegen nehmen wir das als Gründungsjahr.
Und dieses Jahr habe ich 20-jähriges No Sports Jubiläum.
Ah, super. Jawohl. Also gleich zwei Jubiläen in einem sozusagen. Super. Und nach 40 Jahren jetzt, würdet ihr sagen, ihr habt da schon immer Musik in dieser Ska-Richtung gemacht oder gab es auch mal so experimentellere Phasen, wo ihr mal mit Genres so ein bisschen was anderes probiert habt oder würdet ihr sagen, ihr wart schon immer treu diesem einen Genre gegenüber?
Wir sind dem Genre grundsätzlich immer treu geblieben. Obwohl, wenn man ein bisschen die Kritiken oder Kommentare zu unseren Platten liest, dann steht da sehr oft drin, dass wir als No Sports sehr offen mit dem Genre umgegangen sind, zu allen Zeiten. Das heißt, wir haben in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren, eine Platte rausgebracht, die hieß No Rules, ein Album, wo wir dann auch ein bisschen Einflüsse aus Hip-Hop mit reingenommen haben, wo wir mit Beat-Loops gearbeitet haben im Studio. Also nicht nur rein als Band eingespielt, sondern wir haben auch mit Instrumentierung immer wieder experimentiert. Also auf der Veröffentlichung von 2021, Platte heißt Twang, haben wir zum Beispiel eine Geigerin mit dabei, um einfach andere das beeinflusst natürlich immer die Musik. Ja. Das heißt, die Klangfarben, die in die Musik reinkommen, geben der Musik natürlich einen anderen Charakter. Und durch die Geige kommt so ein bisschen was Klezmerhaftes, ja, weil die Geige ja da ein sehr typisches, führendes Instrument ist. Wir haben auch mit dem Bläser, den wir damals hatten, der Saxophonist, der spielt auch sehr gut Klarinette. Das heißt, wir haben dann die Klarinette mit der Geige kombiniert, was dem Ganzen noch mehr Klezmer gibt, ja. Und also die Moni seit 20 Jahren dabei. Da haben wir schon, vor 20 Jahren wollte ich schon eine Uminstrumentierung haben, weil die typischen Ska-Bands haben ein Keyboard. Hm. Ja, das heißt, die typischen Ska-Bands spielen entweder Klaviersounds oder Orgelsounds. Und ich wollte da schon eine Uminstrumentierung haben und habe dann per Zufall mehr oder weniger die Moni gefunden. In einem befreundeten Musikladen in Stuttgart bei deren Hoffest sozusagen. Und wir sind in Kontakt gekommen, sie sagt, ja, ich spiele Akkordeon. Ich habe gesagt, du bist bei mir in der Band ab jetzt. Ja, und auch das Akkordeon, wir waren, glaube ich, die erste Band, von der ich weiß, zumindest mal in Deutschland auf jeden Fall, die das Keyboard durch ein Akkordeon ersetzt hat.
Oh, wow. Also doch sehr experimentell auch.
Ja, schon immer.
Cool, cool.
Genau. Es war ein glücklicher Tag.
Wie viel seid ihr dann insgesamt in der Band? Also wie viele Mitglieder?
Im Moment sind wir 7. Okay. Also eine typische Ska-Band eigentlich von der Besetzung her. Also Schlagzeug, Bass, Gitarre, das Keyboard und 3 Bläser. Also 2 Saxophone und eine Trompete. Hm. Und wenn jetzt gerade Leute am Radio sind und zuhören, ich suche dringendst und händeringend noch eine Posaune.
Ah.
Ja, ist aber schwer zu finden, weil Blasinstrumente grundsätzlich nicht so einfach zu rekrutieren sind. Mit Saxophonen ist es noch relativ einfach, da gibt es relativ viel und die sind dann auch irgendwie offener. Aber Blechbläser sind sehr oft in Musikvereinen verhaftet. Ja, und die spielen dann entweder sie spielen Jazz oder sie spielen halt Musikverein-Musik.
Ja.
Ja, ohne Wertung. Ja. Und ja, also Posaune ist schwer zu finden. Falls jemand zuhört, der Posaune spielt und Lust hat, bei No Sports einzusteigen.
Genau, der kann hier ja dann auch einfach mal die, ich glaube www.vueste-welle.de ist es, einfach mal eine Nachricht schreiben, wenn Interesse besteht, und dann können wir da bestimmt was arrangieren.
Genau, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Oder sich sonst auch, ihr könnt also auch direkt bei der Band sich irgendwie melden. Ihr
seid ja, genau, das natürlich auch. Wir haben natürlich alle Kanäle offen, die man so kennt. Also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube.
Okay.
Also perfekt. Wir sind überall zu finden.
Ja, gut. Vielleicht auch noch eine Frage zu der Besetzung. Wie viele Leute wart ihr denn, also im Verlauf dieser 40 Jahre, wart ihr jemals mehr als 7 auf einmal? Also wie viele Leute wart ihr denn maximal, als die Band am größten war?
Die größte Besetzung waren 11.
Wow, okay.
Ja, da waren dann 2 Gitarren, 4 Bläser und ein Percussionist mit dabei.
Okay, alles klar. Cool.
Schreibt ihr dann auch eure Songs dann immer zu siebt oder gibt es da so einen gewissen Teil der Band, der sich vor allem darum kümmert oder wie läuft da so der Prozess ab?
Also die meisten Songs der Band sind tatsächlich von mir. Und es läuft normalerweise so ab, dass ich die Songs mehr oder weniger, ich bezeichne es immer als Layout. Ich produziere die zu Hause in meinem Kämmerlein, halt auf einem Computer mit einer Software, mit Logic, auf einem Mac. Und ich spiele die Gitarrenparts, natürlich spiele ich direkt ein, Schlagzeug und so weiter programmiere ich. Oder Bläser spiele ich dann halt mit irgendwelchen Samples. Und dann gehe ich mit dem Layout zur Band und sage, so ungefähr geht der Song. Wobei mir immer sehr wichtig ist, dass die Band das nicht genau so nachspielt. Also es ist nicht so, ich bin der musikalische Direktor und alle müssen genau das spielen, was ich da quasi produziert habe, sondern mir ist ganz wichtig, dass jeder Musiker das mit seiner eigenen Interpretation tut und mit seiner eigenen Farbe, weil erst dann wird nur dann ist eine Band eine wirkliche Band. Also ich bin nicht so der Freund von, ich komme jetzt da auf die Probe, dann lege ich in einem Notenblatt hin und dann spielen die genau das, was in meinem Kopf war. Ja, weil mein Kopf ist begrenzt, also ich bin jetzt auch kein Genius. Ja. Und insofern finde ich einfach, dass es mehr Spaß macht, wenn der Basser sagt, nö, die Bassline, die verändere ich ein bisschen. Im Grunde genommen ist mir ist natürlich wichtig, dass der Song seinen Charakter behält. Ja, weil ich habe natürlich eine Idee für den Song, die dahinter steht. Vielleicht auch eine Stimmung, die er ausdrücken soll, also... Es gibt auf der Twangen das Eingangsstück zum Beispiel, das heißt Politicians. Das habe ich tatsächlich während der ersten Amtszeit von Trump geschrieben.
Oh.
Und das hat natürlich eine gewisse Aggressivität. Und die muss natürlich erhalten bleiben, ja, so eine Grundstimmung. Aber sonst möchte ich, dass die Musiker natürlich ihren Teil beitragen. Und dann wachsen die Stücke zusammen und werden zur typischen No-Sports-Musik.
Alles klar. Und wie kam denn die ursprüngliche Formation der Band zusammen, sage ich jetzt mal? Also 1985, habt ihr gesagt, ging es offiziell los, davor noch unter einem anderen Namen. Wie sah es denn ganz am Anfang aus? Also wie viele Mitglieder wart ihr da? Wie kam das denn zustande?
Da muss ich jetzt kurz überlegen, wie weit ich aushole.
Okay.
Weil es mich tatsächlich, also ich gehe mal so weit zurück, weil es mich tatsächlich auch nach Tübingen bringt. Ich habe vor No Sports Punk gemacht und habe hier in Tübingen bei KGB gespielt. Mit dem Hannes Kauber, der heute noch in Tübingen lebt und wohnt. Und habe dann auch in Stuttgart in Punkbands gespielt. Und diese Punkbands, die waren in Stuttgart sehr sehr verwurzelt in der damaligen Hausbesetzer-Szene. Mhm. Also da gab es eine Bank, Band Fliehende Ägypter hießen die. Und dann gab es noch eine andere, also das war halt die Zeit, ja. Da hat man sich solche Namen gegeben als Band. Die andere Band, in der ich gespielt habe, hieß Abenteuer unter Wasser. Das war eigentlich eine amerikanische Fernsehsendung. So eine, ja, so kleine, so ähnlich wie Lassie. Ja. Und die Band hieß Abenteuer unter Wasser. Und aus der Band hat sich tatsächlich dann No Sports gegründet. Das heißt, die Mitglieder von Abenteuer unter Wasser, wir haben dann, irgendwann kam der Bassist, mein Freund Gerald, und hat gesagt, du, ich habe hier tolle Musik, ja, und kam mit Platten von The Specials, The Beat, The Selector, also diese Third Wave Bands aus England, die ja auch eher aus einer Punk-Tradition kommen. Ja, das heißt, also in der Zeit, Anfang der 80er Jahre, hat sich Ska mit dem Punk aus England, also mit dem Post-Punk in England vermischt. Es kamen relativ viele Einwanderer eben aus Westindien, aus Jamaika. Und die haben den Ska mitgebracht und dann kam eben der Punk mit dazu. Und aus dieser Mischung ist dann dieser Third Wave Ska entstanden. Und aus dem kommen wir eigentlich auch traditionell. Mhm. Also wir sind ja auch keine sehr, die Musik verändert, du hast vorher gefragt, die Musik verändert sich. Ja. Also wir haben, am Anfang sind wir sehr viel punkiger gewesen, sehr Abtempo-Nummern. Es gibt aber auch Platten, wo die deutlich jazzigere Klänge haben. Ja. Hat vielleicht was mit dem Alterungsprozess zu tun. Kann ich auch einfach nicht mehr so schnell.
Was unterscheidet eigentlich so Third Wave Ska von erste Welle und zweite Welle? Also was ist da so das Neue, was mit dieser Welle dazu gekommen ist?
Naja, so wie ich es gerade gesagt habe, Third Wave ist diese Vermischung des Ska mit Punk. Mhm. Die erste Welle sind die klassischen Jamaika-Ska. Musiker und Bands und der Sound. Ja. Das heißt, da ist Desmond Dekker, da sind die Scatterlights. Es ist deutlich jazziger und der Ursprungs-Ska in Jamaika ist entstanden aus einer Mischung der jamaikanischen Musik mit Rhythm and Blues aus Amerika. Das heißt, in Jamaika, die hat eine Musik, die nennt sich Mento und hat eben diesen eindeutigen Rhythmus und die Betonung des Offbeats, also die Taktbetonung auf die 2 und die 4. Ja, deutsche Marschmusik betont 1, 2, 3, 4, schön marschieren. Und Ska ist eben, hat den Offbeat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, und dann wurde aus dem ursprünglichen Ska, der auch relativ schnell war noch, wurde dann irgendwann Rocksteady und dann war die zweite Welle, dann wurde aus Ska Two-Tone, was im Wesentlichen sich darauf begründet, dass man eigentlich auf relativ viel verzichtet hat, nämlich viele Two-Tone-Songs bestehen aus zwei Akkorden.
Okay, sehr minimalistisch.
Sehr minimalistisch, ja. Immer tanzbar, ja, weil diese 2-4-Betonung ist ein Rhythmus, der geht einfach in die Glieder.
Ja.
Es ist Tanzmusik, definitiv. Ja. Und ist sehr lebensbejahend.
Mhm. Okay, klingt super.
Moni, wie war es für dich, so in die Band dazuzukommen? Du hast ja schon erzählt, du bist nach 20 Jahren, also quasi so auf halber Strecke, wenn man sich jetzt so die 40 Jahre Bandgeschichte anschaut, dazugekommen. Wie war das so? Und hast du auch davor schon in Bands gespielt?
Ja, ich habe mit 17 meine erste Band gehabt in der Schule, aber natürlich unbetreut. Ja, wir hatten einen Proberaum im Jugendclub, selbst verwaltet. Ja. War die erste Band, dann habe ich Musik studiert und danach hatte ich eine Band, Cover Rock, aber auch mit eigenen Interpretationen. Und hatten schon immer unsere eigenen Sachen gemacht. Ja, und dann kam der glückliche Tag, wo ich mich ja getroffen habe. Ja, und dann bin ich eingestiegen. Und am Anfang hieß es, kein Stress, weil ich hatte zu der Zeit ein Chanson-Duo, eine irische Band und eine Coverband und ein Akkordeonorchester. Und dann da habe ich gesagt, okay, ich habe wenig Zeit. Und dann die Aussage war, wir spielen ganz selten. Nach einem Monat war das erste Konzert und ab da ging es immer nur bergauf. Ja, so ging es mir.
Aber ich gehe mal stark davon aus, dass du es jetzt nicht bereust, mit in
natürlich
die Band
zu sein. Es war ein sehr glücklicher Tag, Micha zu treffen.
Wunderbar.
War das dann so dein erster Berührungspunkt auch mit Ska-Musik oder hast du davor schon Ska gespielt?
Lustigerweise nicht gespielt, aber gehört. Also ich habe zum Beispiel Desmond Dekker live gesehen. Ja, und der Einstieg für der richtige Einstieg für Ska war für mich, als ein Kumpel, mit dem ich auch meine erste Band hatte, der Rudi, der hat von seinem älteren Bruder eine Kassette mit den Specials bekommen. Und die haben wir angehört und ich war sofort begeistert. Message to Rudi.
Okay, sehr cool. Also vielen Dank an Rudi nochmal für diese Inspiration von
Shoutout
damals.
An Rudi.
Shoutout an Rudi.
Ja.
Ja, wie plant ihr euren 40-jährigen Geburtstag zu feiern? Oder gibt es da Pläne?
Ja, wir haben jetzt tatsächlich, ich fange mal woanders an, wir waren letztes Jahr zum dritten Mal in Japan auf Tournee.
Wow.
Wir waren zum ersten Mal 2008 in Japan und haben da eine japanische Ska-Band kennengelernt und uns mit denen angefreundet. Die haben No Sports tatsächlich als großes Vorbild.
Ach was.
Ja, ich erzähle noch eine lustige Anekdote, als wir da hinkamen. Die kommen aus Nagoya. Und als wir 2008 in Nagoya ankamen und dann in den Club, wo wir auftreten sollten, da war die Band da und wir kamen da rein und dann haben die angefangen zu heulen.
Oh.
Und wir hatten einen Tourbegleiter, der heißt Ace K.
Mhm.
Und ich habe ihn so zur Seite genommen und habe gesagt, Ace K, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und er sagt zu mir, Micha, in Nagoya, you are a hero.
Nein, wie cool.
Ja, und nachdem wir jetzt letztes Jahr das wieder geschafft haben, nochmal nach Japan zu gehen, da gab es immer die Pläne, dann kam Corona und so weiter und so weiter, haben wir letztes Jahr die Band heißt The Spymaker und wir haben dann mit denen schon ausgemacht, nächstes Jahr ist 40-jähriges Jubiläum, wir laden euch wieder nach Deutschland ein. Und heute früh kam das Bild, sie sitzen im Flugzeug.
Oh, wow.
Kommen morgen früh in Frankfurt an und dann werden wir mit den Spymaker zusammen 6 Konzerte in Reihe spielen. Und das ist quasi unsere 40-Jahr-Feier.
Krass.
Das sehr cool. Ich habe es jetzt gerade mit den 40 Jahren angesprochen, aber ich muss nochmal auf die Japan-Konzerte zurückkommen, weil ich das so faszinierend finde. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr dann 2008 nach Japan seid? Also wie kam so diese Connection?
Wir sind tatsächlich direkt eingeladen worden. Also der Ace K ist ein japanischer Ska-Musiker und der aber auch als Promoter eben Konzerte organisiert, immer wieder Bands nach Japan einlädt. Und das kam einfach als Anfrage zu uns. Also bei mir kam irgendwann eine E-Mail an, hey, hier ist der Ace K, habt ihr Lust nach Japan zu kommen auf Tour? So hat es angefangen und dann muss man relativ viel organisieren, ja, es ist eine weite Reise und so weiter. Japan ist ein tolles Land, es ist aber auch doch schon sehr anders, ja. Und man muss natürlich dann auch die Konditionen festlegen, weil es war von vornherein klar, das ist nichts, wo wir irgendwie Geld verdienen, wobei Geld verdienen sowieso kein Thema für uns ist in dem Sinn. Dass wir versuchen, von dem, was wir da tun, zu leben. Ja. Und der Deal war dann einfach so, ihr bezahlt eure Flüge selber und alles, was im Land passiert, wird quasi gedeckt. Ja. Und so haben wir den Deal auch fortgeführt über die ganzen Jahre. Und so waren wir letztes Jahr wieder in Japan und so kommen auch die, die Japaner jetzt wieder hierher, sie bezahlen die Flüge und wir haben alles organisiert, wo sie schlafen, wo sie essen und so weiter und so weiter.
Ja, richtig cool.
Genau, und von den 6 Konzerten ist das letzte ist tatsächlich am Sonntag in Tübingen im Apple House.
Ah, perfekt. Da machen wir vielleicht auch nochmal eine Ansage zu.
Ja, das wäre nett,
das passt, ja. Das passt richtig gut. Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir können jetzt erstmal eine kleine Musikpause machen. Wir hören mal in eines von euren Liedern rein. King Kong heißt das. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen noch was erzählen, wenn ihr möchtet.
Ja, King Kong ist tatsächlich eins der Lieder, das nicht von mir ist, sondern von unserem damaligen Sänger und Trompeter. Und King Kong ist, also die erste Platte, King Scar heißt die, und da ist King Kong mit drauf. Das war die erste Platte, die erste LP, die wir rausgebracht haben, auf dem englischen Label bei Unicorn Records. Und die hat tolle Kritiken gekriegt und King Kong ist quasi mit einer der Hits, die unsere Band hat.
Alles klar.
Und kein Konzert vergeht, wo wir nicht King Kong spielen. Weil aus irgendeinem Grund, das hat so ein bisschen was, so ein Kinderliedcharakter. Das heißt, King Kong kann jeder, quasi nach dem ersten Refrain kann jeder den zweiten schon mitsingen. Und so entstehen auch inzwischen Gänsehautmomente. Ich erinnere mich an Leipzig auf dem Konzert, Dynamite Ska Festival, da sind dann so 1000 Leute in der Halle. Und wenn dann 600 von den 1000 King Kong mitsingen, dann stehen mir schon die Haare ab.
Cool.
Also es ist, wie gesagt, einer unserer Hits. Und wir haben tatsächlich im Lauf der 40 Jahre versucht, Konzerte zu geben, wo wir nicht King Kong spielen. Mhm. Es ist uns nie gelungen.
Okay, gut, dann hören wir uns das doch mal an. Das klingt jetzt richtig spannend.
So, das war gerade King Kong. Das war von, ich glaube, einer eurer ersten Platten gewesen damals. Ja, habt ihr eigentlich so direkt dann auch Alben produziert oder habt ihr quasi erstmal so gejammt, Gigs gespielt? Wann kam so das mit Studio und Aufnehmen dazu?
Also wir haben natürlich erstmal angefangen aus der Punkband, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Bläser zu suchen. Als Ska-Band braucht man Bläser. Also. Und dann haben wir ich bin eigentlich Gitarrist, aber ich habe dann tatsächlich ein Keyboard gekauft, weil ein Keyboard mehr Möglichkeiten hat, um zu komponieren. Und weil ich natürlich auch das Keyboard gebraucht habe, um die Bläser zu simulieren und Bläserlines zu schreiben. Das war ja vorher nicht nötig. Ja. Punkband, schreibst einen Gitarrenriff, hast du deinen Song. Und dann haben wir angefangen und wollten natürlich auf die Bühne gehen. Und dann haben wir gesagt, naja, um irgendwie Gigs zu kriegen, brauchen wir irgendwie ein Demo. Und jetzt muss man, ich meine, ich gucke jetzt euch mal so ein bisschen an, ja, ihr seid natürlich alle deutlich, deutlich jünger als ich. Wir reden von 1984, erstes Demo, 85, erstes Demo, so um die Zeit rum. Das heißt, da war nichts mit, wir nehmen auf Computer auf. Also mein erster Computer war ein Atari 1024. Ja, der hatte 4 Megabyte Arbeitsspeicher und eine 8 Kilogramm schwere Festplatte mit 40 Megabyte. Und hat richtig viel Geld gekostet.
Ja.
Ja. Also nur mal, um so die technischen Rahmenbedingungen so ein bisschen klar zu machen. Das heißt, wir sind dann mit einem Vierspur Kassettenrekorder, immerhin 4 Spuren, haben wir das in unserem Proberaum, das erste Demo, aufgenommen. Und das war natürlich dann entsprechend amateurhaft, ganz klar. Aber trotzdem, es hat so weit funktioniert, dass wir dann eben angefangen haben, die ersten Gigs zu spielen. Und dann sind wir ins Studio gegangen, weil einer unserer Saxophonisten, der hatte in Stuttgart einen Saxophonladen. Und unten im Keller dieses Saxophonladens war ein Tonstudio.
Hm.
Ja. Also ein bisschen wie hier das Gelände, wo es ja auch das Neckar-Studio da drüben gibt. Und dann haben wir gesagt, na, dann nehmen wir da unten bei dem Typen auf. Und der Klaus Scharf, und sein Studio hieß The Basement, weil es im Keller war, war dann einer meiner besten Freunde, er ist leider 2020 verstorben, während Corona. Und er hat dann unser erstes Demo produziert, das war auch noch damals eben zu der Zeit, zwar dann sehr professionell aufgenommen und produziert, aber auch auf Kassette. Das war damals üblich, Demos auf Kassette zu machen. CDs gab es noch nicht. Und die Arbeit war so gut und ist so quasi auch so gut angekommen, überall, wo wir sie eben hingeschickt haben als Promo, dass wir gesagt haben, nee, dann machen wir jetzt ein richtiges Album. Und dann haben wir quasi die Songs, die auf der Kassette waren, erweitert durch mehr Songs, also die 6 Songs, die auf der Kassette waren, sind dann auch auf der King Scar LP gelandet und haben dann die Platte aufgenommen und haben dann nach einem Label gesucht und sind dann bei Unicorn Records aus London gelandet, die eins der Labels in Europa waren damals, die eben Ska rausgebracht haben. Mhm. Kleine Anekdote, der Labelmanager hieß Mark Johnson. Und er hat uns bis heute keinen einzigen Cent an Royalties gezahlt. Weil die Platte hat sich gut verkauft, ja, war erfolgreich, hat sehr, sehr gute Kritiken gekriegt in der Ska-Szene. Und Ska-Szene, muss man auch wissen, es gibt tatsächlich eine Ska-Szene, die ist weltweit. Ja, also unsere Platten gibt es tatsächlich an Orten auf dieser Welt, wo ich nie drauf gekommen wäre. Teilweise nicht mal wusste, dass es die gibt. Und er hat sich irgendwann einfach verpisst. Ja, er hat uns nie Kohle gegeben, sondern hat sich verpisst, ist dann nach Istanbul gegangen und hat eine Zeit lang in Istanbul gelebt und ist dann, glaube ich, abgehauen nach Neuseeland. Das ist der letzte Stand. Und hat sich dann dort, hat sich die Spur verloren. Also, falls ich dem nochmal begegne, muss ich ihm, glaube ich, ein paar
Euros abziehen.
Genau.
Okay.
Rechnungen schreiben.
Ja.
Ja, genau.
Mal ein bisschen reden.
Ja, ja. Okay. Vielleicht dazu, zu der Frage, also wenn ihr jetzt erstmal bei Unicorn Records wart, wie sieht es seitdem aus? Habt ihr euch entschieden, unabhängig zu sein, ohne Label quasi? Oder seid ihr bei einem anderen Label eingestiegen?
Nee, wir sind, also nach Unicorn Record, bei Unicorn Record haben wir noch eine zweite Platte dann gleich hinterher geschoben. Das war eine EP mit 4 Songs. Da ist quasi der zweite Hit von uns drauf, Stay Root, Stay Rebel. Inzwischen tatsächlich eine Hymne, teilweise in Fußballstadien, also Babelsberg und die Rostock Ultras, die spielen das im Stadion, wenn ein Tor fällt. Ist auch tatsächlich, weil wir immer eine politische Band waren. No Sports war immer ganz klar positioniert politisch. Ich würde mal ganz lapidar sagen, auf jeden Fall links. Ja. Und wir haben den Song geschrieben, weil wir dann 89 viele Konzerte gegeben haben, kurz vor Mauerfall und dann natürlich auch nach Mauerfall im Osten. Und wir hatten dann einfach die Situation, dass es viele Boneheads gab. Also rechte Skins. Und dann kam die sogenannte Sharp-Bewegung aus USA. Sharp ist die Abkürzung für Skinheads Against Racial Prejudice. Also gegen rassistische Vorurteile. Und das habe ich dann aufgenommen und gesagt, naja, wir haben hier eigentlich auch genau das gleiche Phänomen und habe dann dieses Lied geschrieben, das sich damit beschäftigt. Also Stay Root, Stay Rebel, Stay Sharp. Ja. Und das ist noch bei Unicorn Records erschienen, aber dann, wie gesagt, hat sich Mark Johnson einfach verdünnisiert. Und dann haben wir geguckt, wo können wir noch was anderes, wo können wir jetzt hingehen, wo können wir andere Veröffentlichungen machen. Und es gab dann das Berliner Label, Pork Pie. Vielklang und Pork Pie war die Firma. Vielklang ist der Verlag, Pork Pie das Label. Die auch angefangen haben, zu der Zeit dann Ska zu veröffentlichen aus Deutschland. Also rein in Deutsch, nur deutsche Bands. Da gibt es eine Samplerreihe, die heißt Ska, Ska, Skandal. Von 1 bis mittlerweile Nummer 7. Und das Label hat uns angefragt und hat gesagt, können wir einen Song von euch haben? also für diesen Sampler deutscher Ska, deutsche Ska-Szene. Und da haben wir dann auch, nachdem Mark Johnson weg war, konnten wir dann ja quasi über unsere Songs verfügen, ohne mit irgendeinem Label Rücksprache halten zu müssen. Und haben gesagt, naja, dann nimm doch du auch King Kong und mach das da drauf. Und haben dann auf dem Ska-Samplern 1 bis 3 haben wir dann jeweils einen Song mit beigesteuert und haben dann eben gewechselt zu dem Label Pork Pie. Mhm. Sind dann mit der Platte, die ich vorher schon mal erwähnt habe, No Rules, die so ein bisschen Hip-Hop-Anklänge hat und so ein bisschen mehr ja, technisches, haben wir nochmal das Label gewechselt zu einem Stuttgarter Label, die hießen Deshima, haben dort die Platte oder zwei Platten dort rausgebracht, und also zwei, eine Doppel-CD live recorded und dieses No Rules und eine Single. Und danach waren wir erstmal unabhängig. Also da gibt es dann noch eine Veröffentlichung, die heißt Life Kills. Aber die haben wir ohne Label gemacht. Und jetzt bin ich gerade wieder mit einem Label in der Zusammenarbeit. Der heißt Matt Butcher, also der verrückte Metzger. Matt Butcher. Und mit dem arbeiten wir ganz viel zusammen und sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir angefangen haben, quasi Reissues zu machen. Ja, das hat auch wieder was mit Technik zu tun, weil die CD stirbt gerade. Hm. Ja, weil das Versprechen, CDs halten ewig, hat sich ja nicht, hat sich nicht erfüllt. Ja. Also auch CDs haben ein Verfallsdatum. Und jetzt ist gerade Vinyl ist wieder total en vogue. Und wir haben jetzt quasi alles, was wir an Material haben, bei Mad Butcher rausgebracht auf Vinyl.
Hm. Okay, wow. Ziemlich cool. Okay, vielleicht nochmal eine Frage zu auch der Musikrichtung so ein bisschen. Haben wir ja schon mal darüber geredet, aber gibt es bestimmte Bands, MusikerInnen, die euch irgendwie inspiriert haben, als ihr die Band zusammengestellt habt? Habt ihr da so irgendwelche Vorbilder, sage ich jetzt mal? Oder würdet ihr sagen, es war eher schon immer so einfach nur irgendwas in der Richtung vom Genre, ohne jetzt bestimmte Namen im Kopf zu haben?
Also Vorbilder sind mit Sicherheit die Bands, die ich vorher genannt habe, wodurch das Ganze entstanden ist. Mhm. Also großer Einfluss waren sicherlich The Specials auf jeden Fall. Die eine der Ikonen in der Ska-Szene sowieso sind. Mhm. Und ich glaube, wie sehr, 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 sehr viele Bands inspiriert und beeinflusst haben. Und dann, also für mich persönlich auch The Specials und The Beat, die zu der Zeit eben gar nicht so ganz typisch Ska-mäßig waren. Wie gesagt, da hört man noch sehr den rockigen, punkigen Einschlag. Und dann am Anfang Madness, das erste Album, wobei Madness dann gar nicht mehr die Ska-Band waren, weil sie waren ja dann sehr poppig mit Our House in the Middle of the Street und so weiter, solche Songs. Was keine Ska-Songs sind, sondern einfach Pop-Songs. Gut gemachte Pop-Songs. Aber Madness war am Anfang auch sicherlich ein Einfluss, den wir hatten. Und dann ändert sich das über die Jahre natürlich. Also mit dem, was, ja, es hat sich immer verändert mit dem, was ich selber gehört habe. Ja, also ich habe dann auch angefangen, sehr viel den sogenannten Old-School-Ska zu hören. Also tatsächlich Derek Morgan, Desmond Decker, Ernest Ranglin, solche Sachen, die halt dann teilweise sehr jazzig sind, und das verändert dann auch das eigene Musikschaffen. Mhm.
Okay. Ich denke, wir könnten vielleicht nochmal einen Song von euch anhören. Als nächstes haben wir nämlich tatsächlich auch Stair Root und Stair Rebel in der Warteschleife drin. Also ich glaube, das passt auch ganz gut jetzt zum Inhalt des Interviews. gibt es dazu noch vielleicht was du erzählen möchtest? Ist das auch einer, ich glaube, das war auch einer von den größeren Songs, hast du erwähnt?
Ja, also warum ich ihn geschrieben habe, habe ich ja gerade erzählt.
Genau,
tatsächlich mit einem politischen Hintergrund. Mhm. Stay Roots to the Rebel ist der zweite Song, den wir auf jedem Konzert spielen. auch, weil das Publikum das erwartet, weil die Leute das hören wollen. Ich würde es trotzdem in jedem Konzert spielen, weil es nach wie vor so aktuell ist, wie es schon immer war. Ja. Also ja. Es ist eine Hymne geworden für viele linke Bewegungen, für Demonstrationen, für alle möglichen. Also und auch der Refrain Stay Roots, Stay Rebel ist eigentlich so zu einem Bonbon geworden, das immer wieder und immer wieder überall auftaucht. Mhm. Also ja, ein Stückchen bin ich stolz drauf, dass ich da sowas hinterlassen habe, was halt so eine Wirkung entfaltet. Aber trotzdem möchte ich das Stück immer wieder spielen und ich mache auch jedes Mal auf dem Konzert eine klare Ansage dazu, weil wir einfach in einer Zeit leben und in einer Gesellschaft, wo wir von rechts wieder eine massive zunehmende Bedrohung haben.
Ja.
Und ich habe das Stück zwar damals geschrieben wegen rechter Skinheads, es richtet sich aber grundsätzlich natürlich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Homophobie. Ja. Und es ist so aktuell wie nie zuvor fast schon. Ja. Und die Bedrohung sind jetzt halt nicht mehr Glatzen mit Baseballschlägern, um das jetzt mal so platt zu sagen, sondern die Menschen, die jetzt quasi die Bedrohung darstellen, die sitzen in Anwaltsbüros, die sitzen in Arztpraxen, die tragen Anzüge, Krawatten. Das ist eine ganz andere Kraft geworden.
Ja.
Und dadurch viel bedrohlicher.
Mhm.
Ja, und da deswegen ist mir das wichtig, dieses Stück immer wieder zu spielen und auch das Bewusstsein dafür, immer wieder wachzurufen, dass wir diese Bedrohung haben und dass die nicht einfach aufhört. Ja, die kann man sich mal wegtrinken in Abend mit ein paar Bier, aber die ist am nächsten Morgen halt wieder da.
Ja, definitiv. Okay, dann hören wir uns das doch mal an. Das klingt richtig gut.
So, wir sind hier immer noch im Interview mit Micha und Moni von No Sports. Genau, ich habe noch mal eine Frage kurz zu Stay Roots, Stay Rebel. Also Michael, du hast erzählt, du hast das in den 90ern geschrieben. Wird man da vielleicht nicht auch irgendwann so ein bisschen frustriert, wenn man sich so denkt, so okay, ich habe schon quasi in den 90ern dagegen angesungen und jetzt ist derselbe Mist immer noch da? Oder wie ist da so dieses Verhältnis quasi?
Naja, eine gewisse Frustration gibt's phasenweise. Ja, aber das geht nicht nur mir so, das geht jedem politisch Denkenden und jedem politisch Kämpfenden so. Mhm. Ja, also jeder, der, ihr hattet vorher den Beitrag über Rassismus, muslimischen Rassismus, ja, oder gegen Muslime.
Genau.
Antimuslimischer Rassismus, ja.
Wenn du dich damit beschäftigst, dann denkst du auch, und wir hatten kurz das Gespräch, ja, und ihr habt gesagt, der Beitrag hat im Jahr 1500 angefangen. Da muss man dann schon sagen, na, okay, dann haben wir das jetzt seit 1000 Jahren ungefähr. Also nein, ihr wisst, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist, aber Frustration ist phasenweise. Mhm. Ja, das taucht mal auf, klar, aber grundsätzlich es bleibt und die Aktivität bleibt und die Meinung, ich meine, Politik ist, ich würde es mal so für mich so ausdrücken, Politik ist keine Meinung, Politik ist eine Haltung.
Ja.
Das macht den Unterschied und ich habe eine Haltung in diesem Leben und die wird sich nie ändern. Und deswegen, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn der Frust kommt, dann trinke ich halt 3 Bier und dann geht der weg und am nächsten Tag ist es halt wieder da. Ja.
Aber hat man
und
dann, auch wieder Kräfte zum Kämpfen.
Und dann fahre ich halt wieder los und singe Stay Roots, Stay Rebel.
Genau. Ich muss auch sagen, dass Musik, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Art ist, eben diese Frustration mit einem 3 Bier dann am Abend, am nächsten Tag dann in vielleicht auch ein bisschen Kind of Muse zu verwandeln, um dagegen vorzugehen dann auch. So vielleicht.
Ja.
Definitiv. Also ich meine, Musik ist, okay, ich bin Songschreiber. Ja. Das heißt, ich gebe mir selber die Bezeichnung, ich bin ein Künstler und ich bin ein Poet. Jeder Songtext ist ein Gedicht und entsteht aus einem Gefühl, aus einer Stimmung und nicht aus einer Meinung, aus dem Kopf. Ja. Das sind keine theoretischen Überlegungen. wenn ich einen Text schreibe, und ich schreibe nicht nur politische Lieder, ganz klar, ja, sondern ich schreibe auch über Herzschmerz, einfach über Verliebtsein, über Verlassenwerden, über, und das sind alles Emotionen, das sind immer Gefühle, die ausgedrückt werden. Und so kann sogar auch ein Frust eine große Inspiration sein, so wie du gerade sagst.
Genau, genau.
Also, das macht ja was mit mir.
Ja.
Und wenn die Frustration dazu führt, dass ich vielleicht eine gewisse Aggression entwickle oder eine gewisse Wut, was ja ein Grund, eine Grundemotion des Menschen ist, dann bringt mich das vielleicht dazu, eben einen wütenden Song zu schreiben. Ja, was ich vorher erwähnt habe auf der Twang, der erste Song, der heißt Politicians und richtet sich einfach an Politiker, wo ich einfach schreibe, hey, kümmert euch lieber ums Klima, anstatt Kriege zu führen,
ja,
ihr Vollidioten. Ja. Und ihr wollt immer wieder gewählt worden. Ihr wollt immer wieder gewählt werden. Aber wofür? Weil das, was ihr tut, ist nicht wert, dass ihr gewählt werdet.
Hm. Du wolltest auch gerade noch was sagen, ja?
Ja, ist auch mein großes Thema ist die Harmonie. Kämpfe ich auch schon jetzt fast 60 Jahre dafür und ändert sich auch nichts. Natürlich nicht. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man fällt, aufstehen wieder, weitermachen.
Finde ich eine gute Einstellung auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Yeah. Dust yourself off.
Yes.
Continue with a pretty good laugh.
Sehr gut. Okay. Ich hätte eine Frage und zwar an euch beide. Da darf jeder auch gerne eine eigene Sache dazu nennen. Und zwar, was ist ein Aspekt, den ihr ganz besonders in der Ska-Musik-Szene mögt? Also gibt es da eine Sache, die ihr sagt, vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr mit anderen MusikerInnen drüber redet, oh, das, so haben die noch nie davon erzählt, das scheint wohl nur bei uns so toll zu sein. Gibt es da sowas, wo ihr sagen würdet, da gibt es einen bestimmten Aspekt, der euch ganz besonders gefällt?
Also für mich ist ein Aspekt in der Ska-Musik und in der Ska-Szene, und ich habe ja vorher schon gesagt, es ist wirklich eine internationale Szene. Und genau das ist der Aspekt. Es ist eine Szene und es hat was sehr Familienhaftes.
Hm.
Also wir spielen nächste Woche am Freitag auch in Roßlau. Das ist auf dem Ska-Festival, das ist ein reines Genre-Festival, geht immer 3 Tage, findet jedes Jahr statt, auch schon seit, glaube ich, also über 25 Jahre auf jeden Fall. Und das ist immer wirklich eine große Freude, dorthin zu gehen, weil klar, es ist Genre, das heißt, alle Bands sind Ska, das ganze Publikum ist Ska und es ist wirklich, das ist Familie.
Und international vor allem.
Ja, also da kommen... Ich freue mich schon, da kommt eine Band aus USA, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, Eastern Standard Time, die kommen aus New York, mit denen wir auch schon zusammen Konzerte gemacht haben. Und das ist einfach nett. Ja. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen habe ich eine Geschichte erzählt, weil ich hatte eine Begegnung mit einem Freund von mir und der hatte einen russischen Freund plötzlich bei sich und dann ist mir eine Geschichte eingefallen mit einer ein Zusammentreffen mit einer russischen Band aus St. Petersburg mit Distemper und ein Abend, wo wir dann zusammensaßen und die gesagt haben, stell dein Bier weg und haben 2 Flaschen Wodka auf den Tisch gestellt und haben gesagt, du darfst aber kein Bier trinken, weil dann geht's dir morgen schlecht. Und dann haben wir tatsächlich die 2 Flaschen Wodka geleert und mir ging es am nächsten Tag nicht schlecht.
Wow.
Ja, der Klare, den Klaren sieht der Magen nicht kommen, ne?
Richtig gut.
Also so ist, ja, das, und das ist der Aspekt, den ich nennen würde. Das,
okay.
Dieses Familiäre, dieses Zusammenhalten, dieses gemeinsam sich gegenseitig auch unterstützen. Es gibt in manchen Genres gibt es vielleicht auch eher so ein bisschen was wie Konkurrenzdenken. Das gibt es ja auch in der Musik. Ja.
Ja.
Also ich habe immer so ein Problem auch damit, wenn wir irgendwo spielen mit mehreren Bands im gleichen Venue, dass immer noch so die Denke da ist, so das ist die Vorband oder der Support und das ist die Hauptband, der Hauptact. Ich finde das völlig unsinnig. Ja, es gibt einfach nur Bands und es gibt Musiker und die stehen auf der Bühne und die machen das Gleiche mit der gleichen Liebe und dem gleichen Kraft. Und deswegen das zu unterscheiden in Haupt und Neben und finde ich ziemlich idiotisch. Ja. Es ist nach wie vor so, ich kann es nicht ändern. aber ich denke es anders. Und das mag ich in der Ska-Szene, dass es das da nicht in dem Sinne gibt. Ja.
Together strong.
Ja. Okay, richtig gut.
Ja, sehr cool. Wir kommen so langsam zum Ende. Wir wollen ja auch am Ende noch ein letztes Lied dann von euch hören. Und da würde ich jetzt nochmal fragen, wann sind jetzt eure nächsten Konzerte? Wo kann man euch sehen? Und natürlich auch nochmal, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht jetzt nochmal für die ZuhörerInnen, wo kann man euch dann auch in Tübingen sehen?
Ja, also wir starten, wie gesagt, die japanische Band kommt morgen in Frankfurt an. Wir starten morgen mit dem ersten Konzert in Augsburg im Soho Stage oder in der Kantine. Wir fahren von dort in den Schwarzwald nach Schiltach ins Gasthaus Weltdorf, wo auch Randale Records beheimatet ist. Danach fahren wir zurück nach Stuttgart und spielen eine Show in Stuttgart, dort im Schlesinger, was eigentlich auch eine Kneipe ist, die Freunden von uns gehört. Von dort fahren wir nach Roßlau auf das Festival This Is Ska. Da kann man nicht mehr hinkommen, das ist nämlich ausverkauft. Von dort fahren wir nach Schwäbisch Hall. Das heißt, am Samstag sind wir in Schwäbisch Hall im Club Alpha 60. Und am Sonntag, den 22. sind wir dann hier in Tübingen im Äpplehaus.
Cool.
Okay, sehr cool.
Und dann schließt sich für mich auch schon fast wieder so eine Art Kreis, ja, weil ich habe damals mit KGB im Äpplehaus im Keller geprobt.
Ach was.
Und ich habe mit KGB einmal im Äpplehaus ein Konzert gegeben, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist sehr lustig, weil wir wilde Punks waren. Ja. Mhm. Und dann haben wir riesige Töpfe mit Nudeln gekocht, die wir dann mit Lebensmittelfarbe bunt gefärbt haben. Und während des Konzerts wurden uns dann diese Tabletts mit den Nudeln, einfach trockene Nudeln, auf die Bühne gebracht und wir haben das Publikum mit bunten Nudeln beworfen.
Das klingt nach einer guten Zeit auf jeden Fall.
Was natürlich dazu geführt hat, dass das Publikum zurückgeworfen hat. Naja, also es war eine Riesensauerei.
Okay, klingt richtig gut. Also vielen Dank auf jeden Fall, auch dass ihr heute da wart.
Ja, und danke für die Einladung an euch.
Und für das, ja, danke schön.
Für die herzliche Aufnahme und das sehr nette Gespräch mit euch. Das hat echt richtig Spaß gemacht.
Ja, uns hat es auch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, war sehr, sehr interessant. Wir haben neue Sachen gelernt, auf jeden Fall,
würde ich
sagen.
Ja, doch. Und genau, zum Abschluss hören wir dann noch Politicians von No Sports. Darüber haben wir ja heute auch geredet. Also würde ich sagen, ganz passend so zum Abschluss.
Genau, okay. Und wir laufen auf der Wüstewelle auf 96,6 Megahertz.